Zum Auftakt der Allianz-Gebetswoche gesprochen über diesen so bekannten, sogenannten Missionsbefehl, den wir in Matthäus 28 haben. Und ich habe ihn nochmal mitgebracht zur Erinnerung, dass wir vielleicht gleich mal das Bild hier zeigen. Ich lese uns den Text nochmal vor. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dieser Text ist uns so bekannt und ich finde es gut, dass er darauf hingewiesen auf diese große Diskrepanz zwischen dem Gewicht und der Größe dieses Auftrags und auf der anderen Seite der Schwachheit derer, die diesen Auftrag bekommen haben. Da waren seine Jünger, ja, aber einer war schon nicht mehr da, der hatte Jesus verraten. Das waren Jünger, die weggelaufen sind, als es ernst wurde. Als Jesus gefangen genommen wurde, sind sie alle weggelaufen. Einer hatte ihn schon dreimal verraten, der Petrus. Und im Vers vor unserem Text hier, in diesem Vers 17, der jetzt hier nicht eingeblendet ist, heißt es ja, und die Jünger traten zu ihm, etliche aber zweifelten. Und diese Truppe bekommt diesen Missionsbefehl. Das finde ich beeindruckend. Das konnte Jesus nur tun, weil dieser Missionsbefehl, diese Sendung eingebettet ist in eine unglaubliche Vollmacht. Wo Jesus ja sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum könnt ihr gehen, weil mir alle Gewalt gegeben ist. Und am Ende dieses Satzes sagt er dann noch, und denkt dran, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Also so ultimativ eingehüllt ist dieser Missionsbefehl, ist dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Und am heutigen Tag, diesem letzten Tag in der Allianz-Gebetswoche, gibt es ja wieder auch einen vorgegebenen Predigtext. Und dieser Predigtext, der wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, weil ihr denkt, was hat denn das mit Mission jetzt zu tun? Matthäus 25, Vers 31. Micha, du klickst einfach bitte weiter die Texte, du siehst es ja dann. Matthäus 25, 31, da heißt es, Vers 32 habe ich noch dazu genommen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Ihr merkt, das ist ein Ausschnitt aus Jesu Rede vom Weltgericht, in Anführungszeichen. Hier ist davon die Rede, dass wir am Ende dieser Weltzeit eine Bewegung in die andere Richtung haben werden. Also wir merken, dieser Bogen, der hier gespannt ist von der Sendung Jesu, der Jünger, bis hin zum Kommen Jesu wieder auf diese Erde. Am Anfang haben wir die Bewegung, geht hin in alle Nationen zu den Völkern und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und am Ende gibt es eine Bewegung der Völker und der Nationen dorthin zu dem Wiederkommen gekommenen Herrn. Anfangs haben wir ja den Text gelesen, wo sie alle an dem Tisch sitzen werden und versammelt sein werden. Und da haben wir jetzt diese Gegenbewegung aller Völker. Ja, aber wir wissen auch, noch ist es nicht so weit. Wir warten noch auf das Wiederkommen unseres Herrn, aber noch ist es nicht so weit. Und bis dahin gilt, unsere Sendung geht weiter. Gottes Mission geht weiter. Und ich frage euch, wie ist eure Meinung, wie ist euer Eindruck, wenn wir so auf die christlichen Kirchen schauen, bei uns im Land, jetzt mal gar nicht weltweit, wenn wir auf die Christen schauen, auf unsere Gemeinden schauen, geht Mission wirklich weiter? Ihr müsst jetzt nicht antworten, aber man hat so einen Eindruck. Der aktuelle Befund ist ja, wir haben seit einigen Jahren in unseren Kirchen und Gemeinden, es sind ja nicht nur die Volkskirchen betroffen, die am stärksten natürlich, eine besorgniserregende Entwicklung, dass den Kirchen die Mitglieder davonlaufen, dass Kirchengebäude verkauft werden, ja sogar abgerissen werden, dass die Gottesdienstbesucherzahlen zurückgehen, überall, brauchen wir nur in unsere Runde, in unsere Gottesdienste hineinschauen. Und ja, es gibt Ausnahmen, Gott sei Dank, es gibt Ausnahmen wirklich. Es gibt Bewegungen, die überraschen, wenn wir nach England schauen, in die anglikanische Kirche, dort werden Kirchengebäude wieder zurückgekauft. Dort ist eine Bewegung entstanden, genau in die andere Richtung. Ich möchte das nicht näher ausführen, aber es wäre es wert, das mal näher zu bedenken. Aber weil es so doch eine dramatische und auch fast schon besorgniserregende Entwicklung gibt, müssten wir doch eigentlich die Frage stellen, haben wir wirklich als Christen, haben wir als Gemeinden eine Vision für Mission? Das müsste uns doch dieses Thema auf den Nägeln brennen. Ich bin überzeugt davon, dass wir heute weder in einer besseren noch in einer schlechteren Zeit leben als früher. Aber diese Zeit ist nun mal anders. Zeiten sind nun mal immer wieder in einzelnen Epochen anders. Und ich glaube, dass die Sehnsucht der Menschen nach Glauben, nach Gott, die Sehnsucht nach Sinn, heute nicht geringer ist als vor 50, vor 100, vor 150 Jahren. Der Unterschied ist aber, dass diese Sehnsucht nach, nennen wir es mal allgemein, nach Spiritualität mittlerweile zu einem großen Markt geworden ist, der aber von anderen Akteuren bespielt wird. Das müssen wir ganz selbstkritisch sagen. Also ein ausgebrannter Manager, der kurz vor dem Burnout steht und sagt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, der wird sich wahrscheinlich eher bei einem Esoterik-Seminar oder beim nächsten Yoga-Kurs anmelden, als dass er bei uns in den Gottesdienst kommt und sich bei einem Farbwechsel oder wo auch immer anmeldet oder zum Alpha-Kurs anmeldet. Es ist eben so, dass wir in einer multioptionalen Gesellschaft, so sagen wir ja, heute leben. Menschen haben hunderte, tausende Optionen auch heute Morgen in den Gottesdienst. Sie hätten andere Möglichkeiten gehabt. Sie haben alle andere Möglichkeiten. Und ich will jetzt überhaupt nicht lamentieren und sagen, Gemeinde Jesu, die geht jetzt hier den Bach runter. Nein, die Gemeinde Jesu hat eine großartige Zukunft. Auch weil ich weiß, dass Gott viel, viel größer ist als sein Bodenpersonal. Aber es geht heute wie damals ja immer um reale Menschen, die von einem Gott etwas hören oder nicht, die mit dem Evangelium in Kontakt kommen oder eben nicht. Und wenn wir jetzt sagen, Gottes Mission geht weiter, dann ist die zentrale Frage ja nach dem Wie. Wie können Menschen, die dem Glauben fernstehen, heute mit dem Evangelium erreicht werden? Und wenn wir diese zentrale Frage nicht beantworten, wenn uns diese zentrale Frage nicht beschäftigt, dann sind doch alle anderen Fragen irrelevant. Jesus hat ja das Thema Mission nie von der Tagesordnung genommen. Und die Frage an uns ist, glauben wir an die Kraft des Evangeliums? Trauen wir es uns als Gemeinde, trauen wir es uns als Christen zu, Menschen in der heutigen Situation Antworten zu geben? Und fragen wir auch, welche Hindernisse haben wir? Welche Hindernisse gilt es zu erkennen und vielleicht wegzuräumen? Und ich glaube, es gibt einige Vorbehalte, es gibt einige Hindernisse. Ich möchte sie wenigstens kurz streifen. Es fängt schon im Grunde bei diesem Wort Mission an. Dass das Wort Mission heutzutage so ein bisschen ein anrüchiges Wort geworden ist. Selbst in christlichen Kreisen wird es meistens vermieden und umschrieben. Das hat so ein Geschmäckle, denn bei Mission denken wir sofort doch an die Missionare von den ersten Zeiten, die mit der Bibel in der Hand nach Papua-Neuguinea zu den indigenen Völkern gegangen sind oder nach Afrika und ihnen das Evangelium verkündet haben. Wunderbar, ich habe einen riesen Respekt vor diesen Menschen. Aber wir bringen diese Art von Mission ja schnell in Verbindung mit Kolonialisierung, dass da etwas geschieht, wo den Menschen etwas übergestülpt wird gegen ihren Willen. In diese Richtung geht zumindest das Denken und die Argumentation. Ich finde es deshalb wirklich bemerkenswert, auch dass die Evangelische Allianz dieses Thema Mission weltweit in dieser Woche zum zentralen Thema macht. Ist überhaupt nicht selbstverständlich. Übrigens haben große Unternehmen, große Firmen, große Organisationen überhaupt kein Problem mit dem Wort Mission. Also das Unternehmen, wo ich herkomme, das hatte ein Mission Statement, hat man da natürlich gesagt, heute spricht man alles irgendwie Englisch aus. Oder früher hätte man gesagt, Unternehmensvision. Und unter dieser Mission, Mission Statement, war eben alles enthalten, was wo eine Firma sagte, das ist unser Kernthema, das ist unsere Botschaft, das ist unser Ding, das wir an die Kunden, sind ja dann meistens Kunden, herantragen wollen. Und unter diesem gemeinsamen Auftrag wollen wir alle Mitarbeiter motivieren und verbinden, um das hinauszutragen. Das machen Organisationen heute. Die Frage ist, was ist für uns als Christen, was ist für uns als Gemeinde unser Mission Statement? Es gibt ja auch, wenn wir über Vorbehalte oder Hindernisse sprechen, noch etwas anderes. Ich möchte es einfach offen ansprechen. Wenn sehr laut heute über Mission gesprochen wird, dann hört man sehr schnell auch so Argumente wie, es ist doch heute nicht mehr so ein zeitgemäßes Weltbild von Himmel und von Hölle und von Verlorenheit oder von Verdammnis zu sprechen. Und überhaupt soll doch jeder Mensch frei entscheiden, selbst entscheiden können, was für ihn richtig ist, was für ihn seine Wahrheit ist. Und da sind wir genau an diesem entscheidenden Punkt. Es geht um die Frage nach der Wahrheit. Ob es eine Wahrheit gibt, ob diese Wahrheit einen Namen hat, ob diese Wahrheit ein Gesicht hat. Und unser christlicher Glaube ist ja der Glaube an eine Person. Ist ja nicht der Glaube an irgendein schriftliches Glaubensbekenntnis. Nein, wir glauben an eine Person, an einen Gott, der sich in Jesus Christus auf diese Erde begeben hat. Und dieser Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und dieser Absolutheitsanspruch des Evangeliums, den Jesus formuliert, das können viele Menschen heute nicht mehr ertragen. Und das wollen wir Menschen auch nicht mehr so ohne weiteres zumuten. Und mich erinnert das sehr stark an diesen Satz, den der Apostel Paulus dem Timotheus schreibt. Im zweiten Timotheusbrief schreibt er das, Kapitel 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ich denke, das ist etwas, was wir heute ein Stück weit zumindest auch spüren, dass die Leute so die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können, dass sie sagen, du geh mir weg mit Hölle und Sünde und Verdammnis und so weiter. Nein, nein. Ich glaube tatsächlich, dass wir heute viel reden vom lieben Gott, viel reden von einem dann aber auch harmlosen lieben Gott, der so ein bisschen gezähmt ist. Wir wollen mehr den Leuten doch nicht zumuten. Aber wenn wir den Menschen sagen, am Schluss wird Gott es irgendwie doch für alle irgendwie deichseln, dann nehmen wir unsere Verantwortung als Christen nicht wirklich ernst. Wenn ich einem Menschen sage, du folge deiner inneren Stimme und tu, was du glaubst, was du meinst, ist für dich richtig und gut. Am Ende wird es für dich schon passen. Dann klingt dieser Satz unheimlich tolerant, aber er ist auch total lieblos. Es ist eben nicht so, dass alle Religionen zum Heil führen, dass alle Lebensentwürfe, egal wie schief sie auch sind, auf mysteriöse Art und Weise irgendwie im Himmel enden. Ich glaube allerdings, dass die allermeisten Menschen so denken. Aber scheinbar gibt es eine ganz reale Möglichkeit, den rettenden Weg komplett zu verpassen. Also, wenn ich mein Kind liebe, ihr Eltern, ihr wisst das, dann ist es mir doch nicht egal, wenn mein Kind bei minus 10 Grad draußen im T-Shirt rumspringt. Dann ist es mir auch nicht egal, wenn mein Kind Drogen nimmt. Dann werde ich mein Kind freundlich in den Arm nehmen und sagen, pass auf, das, was du da tust, das kann tödliche Folgen haben. In aller Ernsthaftigkeit werde ich das sagen. Und das hat überhaupt nichts mit Angst machen zu tun. Wir sagen ja manchmal, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und das trifft auch sicher, wo wir es so sagen, auch zu. Aber gilt das grundsätzlich? Ist Angst ein schlechter Ratgeber? Denkt man nach, wo wir im täglichen Alltag so mit Warnhinweisen, die manchmal erschreckend sind, mit toten Köpfen auf Verpackungen und so weiter, wo wir darauf hingewiesen werden, pass auf, da ist Gefahr. denkt an die Zigarettenschachteln. Was sind da für Horrorbilder drauf? Die möchten einen ja manchmal wirklich richtig Angst machen. Warum gibt es solche angstmachenden Bilder? Weil es sinnvoll ist, die Dinge ernst zu nehmen, die ernst zu nehmen sind. Und nein, wir haben keine Drohbotschaft. Wir haben eine frohe Botschaft zu verkündigen, aber Gott ist ultimativ ernst zu nehmen. Er ist ernst zu nehmen, weil jeder Mensch einmal Rechenschaft abgeben wird am Ende seines Lebens. Wir kommen an der Gottesfrage. Kein Mensch kommt an der Gottesfrage in seinem Leben vorbei. Und deshalb hilft es überhaupt nichts, Menschen billige Antworten zu geben. Das wäre komplett lieblos. Uns ist ein Evangelium anvertraut, das rettet, dessen Wahrheit es zu verkündigen gilt, und wir dürfen Menschen freundlich dazu einladen. Und deshalb beschäftigt mich sehr stark die Frage auch, wie spreche ich über meinen Glauben? Wann bin ich zu vorsichtig? Wann bin ich, da habe ich ja immer Angst davor, wann bin ich vielleicht zu aufdringlich? Und ich persönlich bin wirklich nicht der große Evangelist. Ich bin nicht der, der sich an eine Straßenecke stellt oder in die Fußgängerzone stellt und dort groß evangelisiert und missioniert. Ich weiß, es gibt Menschen, die können das. Es gibt Menschen, die haben eine Berufung für sowas. Es gibt überhaupt so viele Christen, die haben so einen Drang auch, hinauszugehen, Traktate zu verteilen, Zeugnis zu geben, Menschen anzusprechen. Super. Es gibt Menschen, die sind dafür begabt von Gott und auch auserwählt. Aber das heißt ja nicht, dass alle anderen Christen nicht auch zur Evangelisation, zur Mission, zum Zeugnisgeben berufen wären. Aber die Frage ist immer, wie kann das bei mir im ganz normalen Alltag so ohne Krampf, ohne Stress, ohne Schweiß auf der Stirn aussehen? Wie sieht Mission für Normalsterbliche aus? In meinem ganz normalen Alltag. Und dazu denke ich, müssen wir uns als allererstes einmal bewusst machen, aus welcher geistlichen Gesinnung heraus wir dieses Thema überhaupt angehen. Und dabei denke ich an dieses Gebet von Jesus, dieses sogenannte hohepriesterliche Gebet, wo er ja erst für seine Jünger betet, aber dann auch für die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen. Da sind wir gemeint. Und Jesus sagt, ich wünsche mir so sehr, dass so wie ich in dir, Vater, bin und du in mir, sie in mir sind und ich in ihnen. Er spricht von einer enorm engen Gemeinschaft, aus der heraus dann er sagt, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Aus dieser engen Verbindung mit Jesus soll etwas wachsen, wo die Menschen erkennen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Eis, was wir gerade gesehen haben. Und Jesus selber bringt ja auch dieses Wort vom Weinstock in Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Für mich ist das so ein zentrales Jesu-Wort, dass ich kann da so wenig Stress, ich kann da ganz wenig Zwang und ganz wenig Leistung herauslesen. Aber ich lese heraus, dass alles aus dieser Beziehung heraus fließt. Dass Nachfolge und Mission eben auch völlig frei ist von Leistungsdruck. Leistungsdruck kommt immer dann auf, wenn ich nicht gegründet bin in dieser Beziehung, dass ich vielleicht sogar denke, oh, meine Jesus-Beziehung geht kaputt oder wird gestört, wenn ich jetzt nicht die und die Leistung bringe. Aber solche Gedanken engen ein. Und dann kann Nachfolge, dann kann auch Mission zum Stress werden. Nein, in ihm bleiben und dann wird Frucht wachsen. Und das ist überhaupt kein Aufruf zur Passivität. Aber es geht darum, gegründet zu sein in dieser Wahrheit, gegründet sein in diesem missionarischen Lebensstil. Noch ein anderer Gedanke dazu. Als Jesus einmal in Jerusalem unterwegs war, ihr kennt diese Geschichte, da ist er ja auch zu diesem Teich gekommen. Das waren mehrere so Teichbecken, Teich Bethesda. Im Grunde war das ein einziges Lazarett. Da lagen um diese Seen ja diese vielen, vielen Kranke. Not und Elend. Und dann tritt Jesus an einen von denen heran, Johannes 5, Vers 6, und sagt zu diesem einen, oder da lesen wir, als Jesus ihn, dort liegen sah, diesen einen Gelähmten, und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Und wir wissen ja, er heilt diesen Kranken dann, diesen Gelähmten. Warum bringe ich nochmal diese Bibelstelle? Ich weiß, Jule Bauer hat die letzten Sonntag auch erwähnt. Für mich steckt in dieser Bibelstelle etwas so Tröstliches. Das Erste, was ich sehr tröstlich finde, ist, dass Jesus nicht alle 200, die da liegen, heilt und so sehnsüchtig auf Heilung hoffen. Nicht, weil er dazu keine Lust hat oder keine Zeit oder keine Kraft hätte, nein. Aber wir sehen bei Jesus, er tut auch nicht alles. Und er tut es auch nicht immer. Überhaupt denkt Jesus bei seiner Mission überhaupt nicht global. Er geht nicht systematisch, strategisch vor, so nach dem Motto, wie kann ich jetzt mit meinen Jüngern Jerusalem am effektivsten durchmissionieren? So denkt Jesus überhaupt nicht. Nein, Jesus sieht immer den Einzelnen. Er sieht den Menschen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges evangelistisches Prinzip. Den Einzelnen sehen. Und wir sind ja immer so ein bisschen oberflächlich unterwegs im Alltag. Ich denke, beim Einkaufen, da reicht es gerade noch mal am Verkäufer im Laden vorbeizuhuschen. Man nimmt ja kaum noch die Kassenkraft wahr. Da reicht es gerade noch zu sagen, nein, Lidl-App habe ich nicht und tschüss. Und man nimmt Menschen kaum noch richtig wahr. Mir geht's dazu. Und aus dieser Oberflächlichkeit herauszukommen, ist gar nicht so einfach. Mich verblüfft immer wieder, wie es bei Jesus ist. Jesus hatte so wichtige Ziele in seiner kurzen Zeit, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war. Was waren das? Waren 3 Jahre. Er hatte sicher wichtige Ziele, aber wir sehen bei ihm ständig, dass er einzelne Menschen sieht. Ich habe mir einige Stellen rausgeschrieben, die lese ich euch jetzt nicht alle vor, aber da heißt es immer wieder, er sah einen Menschen am Zoll sitzen. Er sah einen Menschen, der blind geboren war. Und er sah sie an, die blutflüssige Frau, die er dann heilt. Und dieses, wenn Jesus einen Menschen ansieht, das ist ja nicht ein oberflächliches Anschauen, sondern es ist ein ganz bewusster Akt des Hinschauens und der Hinwendung, aus der sich dann auch Beziehung entwickelt. Und wir merken, es geht immer wieder dann auch um Beziehung, aus der heraus dann etwas wachsen kann oder auch nicht wachsen kann. Und für mich ist diese Geschichte gerade am Teich Bethesda deshalb so wichtig, weil sie klar macht, du kannst nicht alles für jeden sein. Du musst auch nicht jeden Menschen, der dir begegnet, auf den Glauben ansprechen. Aber wir sollen anfangen zu sehen. Und bei diesem Sehen brauchen wir Hilfe. Dass wir fragen, Herr, wen strahlst du heute für mich an? Wer ist es, neben den ich mich setzen soll? Wer ist es, mit dem ich ein Gespräch anfangen soll? Jesus hat einmal gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also offensichtlich war er ständig in dieser Verbindung mit dem Vater, hat auf ihn gehört, hat gefragt, was ist dir jetzt wichtig, Vater? Mit wem soll ich ein Gespräch anfangen, mit wem aber auch nicht? Und das Tröstliche ist ja jetzt, es gibt Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Es gibt Dinge, die er wirklich vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Ihr kennt diesen Vers. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das Interessante daran ist ja, dass hier nicht steht, wir sind von Gott dazu berufen, alle guten Werke zu tun, die es gibt. Das steht hier nicht. Aber wenn es Werke gibt, die Gott für dich vorbereitet hat, dann gibt es eben Werke, die er auch nicht für dich vorbereitet hat. Also im Klartext, ey, du bist nicht der Retter der Welt, ich bin nicht der Retter der Welt. Es gibt Dinge, die Gott aufgetragen hat und andere nicht. Aber jetzt kommt's. Er hat sie vorbereitet. Es sind Situationen, es gibt Situationen, die er vorbereitet hat und aus denen heraus ich dann auch die Gelegenheit habe, auch mal meinen Mund aufzumachen. Und dann sollte ich darauf vorbereitet sein, was mein Glaubensstatement ist. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus, seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Und deshalb ist es gut, wenn ich mir selbst klar darüber werde, was mein persönliches Zeugnis, was mein Wortschatz dann auch ist. Aber auch da kann ich ganz entspannt sein. Denn das Evangelium ist nicht kompliziert. Wir machen es vielleicht manchmal zu kompliziert. Das Evangelium ist ganz einfach. Ich muss eben auch nicht alles erklären können. Ich muss nicht erklären können, warum im Alten Testament die Amalekiter abgeschlachtet werden. Und ich kann es auch nicht erklären. Ich kann auch das Kreuz letztendlich in der ganzen Tiefe der Bedeutung nicht erklären. Kann ich nicht. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch, vielleicht kennt ihr das, Pardon, ich bin Christ, hat ein schönes Buch geschrieben, schreibt er über das Kreuz. Er sagt, keine der theologischen Theorien kann völlig hinreichend erklären, wie das Kreuz funktioniert. Aber er sagt dann auch, das musst du auch nicht. Es gibt eine Menge Dinge, die funktionieren, auch wenn ich sie nicht verstehe. Dazu gehört auch die Bibel. Also, Verdauung funktioniert, ohne dass ich Medizin studiert habe. So ist es eben auch mit der Bibel. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich kann sagen, woran ich glaube. Ich kann sagen, hey, ich weiß, Gott liebt dich und er hat Jesus geschickt, um dich zu retten. Es gibt einen Himmel, es gibt auch das Gegenteil von Himmel. Das kann ich sagen, in meinen Worten. Und aber auch dann, wenn wir so ein Gespräch geführt haben, wo wir gesagt haben, das ist einer, den hat mir Gott gezeigt. Und das war ein tolles, das war ein gutes Gespräch, das ich jetzt geführt habe, werden wir nie die Sicherheit haben, die Garantie haben, dass da eine Türe aufgeht. Vielleicht geht sie nie auf, vielleicht geht die Türe erst in ein paar Jahren auf oder erst in der letzten Stunde eines Lebens. Vielleicht braucht es noch mehrere Christen, die da den Samen noch gegossen haben, den wir vielleicht legen durften, bis dann etwas aufgeht. Aber wisst ihr, für die Frucht sind wir nicht verantwortlich. Das ist ja auch sehr entlastend, finde ich. Jetzt erinnert euch noch mal kurz an dieses Video mit dem Eis. Also einladen heißt eben auch neugierig machen. Heißt Begierde wecken, Appetit machen, dass den Leuten das Wasser im Mund zusammenläuft. Dass sie sagen, das will ich auch haben. Und da gefällt mir das Bild sehr gut, das der Apostel Paulus gebraucht für das, was unsere Sendung als Christen in dieser Welt ausmacht. Er schreibt den Korinthern, ich glaube, diesen Text habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber ich lese es euch vor. Den Korinthern schreibt er, wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Also wenn wir als Christen Leuten begegnen, dann riecht es sehr angenehm nach Jesus. It smells like Jesus, so ist es. Und wir merken, die Sprache des Neuen Testaments ist da nicht so eindimensional, wie wir es so kennen, Zeugnis geben, missionieren. Nein, es gibt einen Wohlgeruch. Und dieser Paulus schreibt ja ein Kapitel später den Korinthern, ihr seid ein Brief Christi, ihr seid ein Brief Christi. Also aus eurem Leben kann man lesen, was Christus ausmacht. Letztendlich bedeutet es ja nicht, wir haben eine Botschaft, sondern wir sind eine Botschaft. Wir sind als Christen für viele Menschen, das muss uns bewusst sein, die einzige Bibel, die sie heute noch lesen. Wir sind die Bibel auf zwei Beinen. Und auch die Bilder, die Jesus verwendet, um das so klar zu machen, was unsere Sendung ist, die gehen genau in diese Richtung. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Und dann überträgt er ja das auf seine Jünger. Er sagt dann in Matthäus 5, Vers 14, das habe ich jetzt wieder mitgebracht, ihr seid das Licht der Welt. Ihr kennt diesen Text. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Von euch geht etwas aus. Dort, wo wir als Christen in Backnang sind, da wird es in Backnang hell. Da bekommen die Backnanger Orientierung. So ist es. Jesus sagt, Und ich darf wissen, ich muss nicht aus mir herausleuchten. Das ist ja auch das Entspannende. Ich muss nicht aus mir herausleuchten. Eine Kerze muss sich nicht anstrengen, um zu leuchten. Ich muss das Öl nicht besorgen, um eine Kerze zum Leuchten zu bringen. Der Geist ist gegeben. Es ist alles da. Ich bin jetzt am Abschluss der Predigt, am Ende dieser Predigt angekommen. Und mir ist bei der Vorbereitung zu dieser Predigt so eines nochmal bewusst geworden, was für ein unglaublich tolles Evangelium wir haben. Alle Religionen dieser Welt, wenn ihr euch so ein bisschen mit anderen Religionen beschäftigt, werdet ihr das merken, sind Versuche des Menschen, sich irgendwie zu Gott hochzuarbeiten. Indem man bestimmte Dinge tut, Rituale einhält, Gesetze befolgt, Räucherstäbchen anzündet oder Wallfahrten macht, um die Hoffnung zu haben, dass es am Ende doch reicht. Aber doch nie Gewissheit darüber zu haben, ob es am Ende tatsächlich reicht. Im Evangelium wird uns etwas ganz anderes gesagt. Nämlich, dass da eine Bewegung von oben nach unten ist. Dass Gott selbst die Bühne betritt und in seinem Sohn Jesus herabkommt. Herabkommt zu uns, zu seinen Menschen. Evangelium ist nicht die Rettung durch Leistung, durch Werke, durch Gutsein, sondern Rettung durch die Liebe eines Erlösers, der den Menschen wieder hineinbringt in diese Liebesbeziehung zu Gott. Ich finde es schon bemerkenswert, dass etwas Ähnliches keine Religion dieser Welt verkündigt. Ihr Lieben, wir haben die beste Botschaft dieser Welt und wir dürfen Menschen einladen. Und unsere Sendung geht weiter, bis unser Herr wiederkommt und sich dann alle Knie vor ihm beugen werden und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasst uns eine kurze Zeit der Stille haben. Ich möchte diese Gebetsstille mit einem kurzen Gebet abschließen, bevor wir dann noch ein Lied miteinander singen.